Und herzlich willkommen zu Death Radio hier auf 102,6 MHz, Ausgabe Nummer 243. Mikrofonanzeige fliegt auch aus. Und im Studio haben wir heute ein paar Gäste. Wir begrüßen reihum Tobi.
Hallo.
Giselbert.
Hallo.
Reki.
Hallo.
Und wir haben heute das Thema mitgebracht, Serien.
Ja, dann fangen wir doch mal irgendwie an.
Wir sind wieder zurück am Mikrofon und wenn wir noch immer nicht genug geschnortet haben, worum es geht, dann schaltet doch das Radio einfach raus.
Heutiges Thema,
vielleicht... Okay, ich schalte dann einfach mal ab.
Vielleicht hat es irgendjemand ja erkannt oder was weiß ich von der Musik her. Game of Thrones, eine der ja im Prinzip Buchserien, die jetzt seit 3 Jahren angefangen wurde zu verfilmen.
Die Verfügbarkeit in Deutschland ist ziemlich gering. Produziert wird es vom US-Bezahlsender HBO. Und mittlerweile ist es tatsächlich auch in Deutschland auf einem legalen Distributionskanal verfügbar. Und zwar braucht man Sky mit dem Zusatzabo Sky Go, um die Filme ungefähr 24 Stunden nach Ausstrahlung in den USA in Deutschland sehen zu dürfen.
Man kann natürlich, du kannst auch 24 Monate warten und bei RTL 2 schauen.
Oder du kaufst es dir einfach bei einem Laden deines Fair- oder Misstrauens.
Als DVD-Satz.
Als DVD oder Blu-ray oder sonstiger Datenträger.
Ja, der Datenträger kommt dir erst Wochen nach der Ausstrahlung. Und Game of Thrones hat mittlerweile schon auf Heiße geschafft als die meistgetorrentete Serie. Und mit Staffel 3, Episode 1 als die meistgetorrentete Einzelausgabe. Zumindest nach den Statistiken von Pirate Bay.
Also was kann ja mal passieren.
Sehr schön ist ja auch, was bei Verge war es, glaube ich, letztens als Nachricht war, dass CBS das nicht mehr gesendet hat, weil sie ein bisschen Probleme mit HBO hatten. Und daraufhin ging halt so die Piracy für Game of Thrones so zack hoch. Weil die Leute einfach nicht sagen können, ja okay, wir warten noch mal vielleicht einen Tag oder zwei, sondern nein, jetzt.
Welcher Mann von HBO hat sich geschmeichelt gefühlt, auch wenn er es nicht so ausdrücken durfte, dass er die Pirate Bay Statistik Charts gerockt hat?
Laut der allwissenden Müllhalde ist das Davis Petraka.
Oh, danke schön.
Er schiebt das auf die schlecht ausgebaute Video-on-Demand-Netz außerhalb der USA.
Es gibt ein Video-on-Demand-Netz. Also ich kann mal
ja, Pirate Bay.
ich dachte eher an sowas wie Videoload, die Plattform der Deutschen Telekom, die es 24 Monate nach Ausstrahlung bei RTL 2 in ihr Programm aufnimmt. Also ja, eine Art Reverses Archive. Alles, was älter als 2 Jahre ist, fliegt wieder raus.
Oh, es ist doch auch quasi Video on Demand. Hat ein bisschen Latency, aber naja.
So. Man muss sich auch an seine Zielgruppe anpassen.
Immerhin.
Die Zielgruppe heute ist, glaube ich, ab 18, zumindest wenn ich mir die Verfilmung anschaue.
Ich weiß nicht, ich glaube, die DVD-Sätze sind ab 16 raus. Ja, so brutal ist die Serie nur auch nicht.
Ja, mein Gott, man sieht halt, dass man 3 Schläge braucht, um den Kopf abzuhacken. So einfach ist das jetzt auch nicht.
Naja, es ist realistisch.
Und die paar Frauen, die darin auftauchen, sind es auch nicht so ungewöhnlich.
Das ist heutzutage ab 16.
Das bringt uns doch glatt auf das Problem, das England generell mit seinen Pornofiltern hat. Ihr habt vielleicht die Nachrichten gehört, der Premierminister von England, James Cameron, möchte flächendeckend Pornofilter haben. Und noch schlimmer ist, er möchte die auch gleich auf den Routern drauf haben, nicht nur im zentralen Netz, sondern auch auf den Endgeräten der Nutzer. Die fortmäßig angeschaltet. Und ich habe jetzt mal die Guardian Audio Edition von vor 3 Wochen gehört, um diesen Zusammenhang zu verstehen. In den englischen Grundschulen scheint es Mode zu sein, dass die Kinder alle mit Smartphones rumlaufen und gegenseitig ihre Hardcore-Pornosammlungen austauschen, um sich zu profilieren. Das scheint dort einige Eltern zu stören, die nicht ganz zugeben können, dass sie schlechte Aufklärungsarbeit geleistet haben. Deswegen versucht man jetzt einem scheinbar gesellschaftlichen Problem mit technischen Mitteln entgegenzuwirken.
Habe ich dich gerade richtig verstanden? Sie wollen auf den Endgeräte-Clients die Filter im Prinzip defaultmäßig eingeschaltet haben.
Ja. Nein, im Internet. Die Provider sollen direkt, die Provider machen es einfach, dass sie einfach Sachen rausfiltern. Und das Schöne ist, wenn du einen neuen Anschluss hast, beziehungsweise wenn du einen alten Anschluss hast und halt dann doch sowas haben möchtest, dann da gibt es eine Webseite, kannst du abhaken, was du alles haben willst. sagen, ja, Pornos, Gewalt hätte ich gerne, dieses, jenes. Also es sind schon so 7, 8 Sachen, die du abhaken kannst und ich denke, das wird dann irgendwann auch mal eine längere Liste sein. Besonders lustig finde ich dann die Vorstellung, dass du auch sagen kannst, ja, ich hätte dann doch gerne die Trainingsvideos von Al-Qaida.
Du meinst, ich möchte gerne auch die Veranstaltung, die politischen Veranstaltungen der Opposition sehen.
Ach, was ist die Opposition? Das sind eindeutig Terroristen. Also.
Ja, wir sehen ja, alles schlechte Aufklärungsarbeit innerhalb der Bevölkerung. Wieso gibt es überhaupt eine Opposition?
Ja, aber...
Das Backup. Falls die eine Regierung ausfällt, dann haben wir noch eine Ersatzregierung. Was wie mit den Demokraten und Republikanern in den USA, die kann man auch nicht unterscheiden. Die sind einfach nur als Backup, weißt du?
Nein, das ist ganz einfach. Die einen sind ganz weit rechts und die anderen sind noch viel weiter rechts. Das ist schon ein kleiner Unterschied.
Ansonsten aus der Sicht, was weiß ich, wäre die eine der beiden Parteien im politischen Geschehen in Europa einordnenbar. Die andere wäre extrem.
Dieses Links-Rechts ist schon so ein bisschen veraltet. Machen wir weiter mit Nachrichten. O2 und E-Plus wollen fusionieren, um das genau ablaufen soll. Und mittlerweile bin ich bei meinen Recherchen mit nicht signalisierender eingehender Anrufe weiter. Beide Netzprovider haben das gleiche Problem.
Naja, ich meine, O2 hat bei mir noch was Schönes gemacht. Die haben eine SMS geschickt, dass ich bei meinem Tarif was ändern würde und ich soll doch unter der Nummer zu Geschäftszeiten, also 11 bis 7 Uhr, Montag bis Samstag anrufen. Ja, das wollte ich tun, diese Nummer ist nicht vergeben. Das ist doch meine Leistung, oder?
Das sind Testnachrichten. Ich weiß nicht, ob du sie ernst nimmst. Wenn du jemals gesehen hast, wie groß ein Netzprovider ist und du weißt, wie verteilte Systeme arbeiten, ist dir klar, dass das nie funktionieren kann. Das Internet ist eine Illusion, die durch den Mangel an Lücken entsteht.
Wenn Sie diese Nachricht empfangen haben, beweist das, dass der Sender in der Lage ist, Nachrichten zu versenden.
Wir sprachen ja auch vorhin drüber, wenn die NSA nur 1% des Traffics im Internet
monitort. 1,6, gell.
Also so ziemlich alles ohne Videos und ohne Audio-Streams. Ob man nicht einfach die Daten in so einen Stream reinverpacken könnte, damit besser tarnen.
Du meinst, so wie wir hier gerade, minimale Informationsmengen.
Ja, wir fnurten ja nur ganz leicht, damit der geneigte Zuhörer die Terrorbotschaft raushören kann.
Wahrscheinlich, ja. Nein, aber ich meine, letztlich kannst du es ja auch vergessen.
Was vergessen?
Also, ich meine, die Sendung, nein, ich meine, per Audio-Stream deine Daten zu verschicken, weil, ich meine, automatische Erkennung von Sprache funktioniert ja halbwegs brauchbar und ich meine, zumindest gut genug, dass ich sagen können, ja, damit können wir dann schon mal irgendwo in Afghanistan ein Dorf wegbomben, weil so genau muss es ja auch nicht sein.
Ihr lest ja auch einigermaßen eine Fefe, deswegen würdet ihr jetzt wissen, dass man über die Korrelation von Daten, wer hat wem wann geschickt, genug Informationen über die Kommunikation rausbekommen kann. Das heißt, Daten zu verstecken bringt es nur, wenn man keine Echtzeitkommunikation betreibt. Wenn ein kompletter Zusammenhangslosigkeit besteht zwischen Senden und Empfangen.
Ja, was du auch nicht hinkriegst, wenn du dauernd mit der gleichen Bandbreite effektiv was aussieht wie random sendest und empfängst, mit vielen verschiedenen Teilnehmern.
Du redest gerade über Tor. Die Idee an Tor war ja...
Nein, ich meine, Tor hast du das Problem, dass du ja den ausreichend vielen Knoten dazwischen immer noch halbwegs trauen musst.
Die Idee an Tor war eigentlich, dass nicht jemand das gesamte Internet abhören kann. Das heißt, wenn ich mindestens einem Knoten auf der Strecke vertrauen könnte, sieht es besser aus als ohne. Und ja, das mit nicht das gesamte Internet abhören, haben wir bereits überarbeitet.
Ja, und es stellt sich auch teilweise die Frage, ob nicht ungefähr die Hälfte aller Tor-Nodes bei diversen Regierungsagenturen stehen. Also.
Fatalistische Annahmen im verteilten System. Eines Tages reden wir mal über Apache Cassandra. Gut. Tai, möchtest du eine letzte Nachricht verkünden? Sonst?
Ja, du wolltest doch unbedingt Nachrichten produzieren.
Ihr habt doch schon alles gesagt, was ich sagen wollte.
Sehr schön. Dann steigen wir jetzt spontan ein mit meinem Reinfall bei Game of Thrones. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Prinzipiell sind Serien ja stinkend langweilig, weil sie eine Art vorgelesenen Comic darstellen. Man hat zwei Personen, zwei Gesichter im Bildausschnitt, bla bla, kommt von der anderen Seite, blub blub, neuer Ausschnitt, neuer Text. Es ist ungefähr so, als würde man einen Comic vorgelesen bekommen.
Das ist ja fast so schlimm wie Radio, das Comic ohne Bilder.
Ja schon, aber du quackst unregelmäßig dazwischen. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Du wartest immer auf die Vorlage.
Gut. Ich erzähle mal einfach mal den ganz langweiligen Teil, nämlich woher kommt das und wer hat es geschrieben und was doch und so weiter. George Raymond Richard Martin, auch genannt GRRM von seinen Fans, geboren am 20. September 1948 in Bayonne, New Jersey, hat das Lied von Eis und Feuer oder wie auf Englisch A Song of Ice and Fire geschrieben. Das ist ein momentan aus fünf Bänden bestehendes... Bisher aus fünf bestehendes Werk. Es sollten noch zwei dazukommen.
Ursprünglich, aber er hat das, glaube ich, selber schon in Frage gestellt, weil ihm irgendwann mal, weil er selber so ausgeartet ist beim Schreiben, dass er meint, vielleicht kommen da noch ein paar mehr.
Also das Ziel ist eine einzige große abgeschlossene Geschichte. Und der Abschluss scheint sich hinauszuzögern.
Gut, ich habe vorher was von fünf gesagt. Einige würden das höchst möglicherweise bei sich schon drin liegen haben, würden sich jetzt wundern, wie, ich habe aber 10 davon rumliegen. Das liegt daran, dass die deutsche Version jeweils eins englisches Originalwerk genommen hat und in zwei geteilt hat. Deswegen gibt es 10 davon in der deutschen Version.
Ja, ich meine, das ist ja eigentlich bei Filmen auch schon gut. Man nimmt eine Geschichte, macht daraus eine Trilogie und ja...
Und eine Trilogie kann ohne weiteres 6 Teile haben oder sowas. Das hat Douglas Adams, sagen wir mal, bis 5 exerziert und die wird nach seinem Tod immer noch fortgesetzt.
Ja, schön fand ich es auch als Kind. Ich hatte so eine Buchserie, ging es auch um eine Geschichte, die hieß schon Die Falken-Trilogie. Waren auch 4 Bücher. Passiert. Aber ich meine, wenn du die Trilogie schon im Namen hast, dann ist es echt sehr schön.
Ja, das ist immer dann so, wenn sich der Autor dann umentscheidet, oh, ich könnte ja noch mehr schreiben.
Meine Befürchtung ist, dass George R. R. Martin das genau tun wird und diese Serie wieder ausartet. Ich meine, ich will ja irgendwann aufhören zu konsumieren, einfach sagen, so, jetzt bin ich fertig.
Wie aufhören zu konsumieren? Das ist ja pervers. Wie soll denn die notleidende Filmindustrie?
Wessen notleidende Filmindustrie?
Ja, die Amerikaner natürlich.
Was sehr schön ist eigentlich dabei, ist, dass von vornherein angelegt war, dass die Geschichte über die Buchbände hinausgeht. Die Verfilmung später hat zu jedem Buch im Prinzip eine Season, eine 10-teilige Serienabschnitt gemacht. Und anders als in vielen anderen Serien, sind alle Folgen im Prinzip erstmal nicht Einzelfolgen, sondern zusammenhängend und in diesem Fall sogar die verschiedenen Serienstaffeln zusammenhängend. Nicht irgendwie, dass man das Gefühl hätte, die Serie lief gut und dann hängen wir noch was an und saugen uns jetzt irgendwie nochmal eine Fortsetzung der Handlung aus den Fingern.
Also wir sparen uns alle Cliffhanger, die sagen, der Held steht jetzt in der Ecke und wir warten darauf, was in der nächsten Folge passiert.
Das brauchen wir in dieser Serie nicht. Überhaupt die gesamte Serie ist ein einziger Cliffhanger.
Ja, was einer ziemlich großen Dreistigkeit entspricht.
Nun, worum geht es überhaupt eigentlich in dieser Serie?
Ja, wenn ich meine Erinnerung aufrufe, als ich an den Stuhl gekettet da saß und gezwungen wurde, mir die ersten 3 Folgen anzuschauen, dann ging es los in einem fiktiven England, irgendwo zu einer Zeit des Mittelalters, mit dem Hauch von Magie ziemlich weit im Norden, irgendwo im Schnee. Weiß nicht genau wo und plötzlich sah man irgendwelche Leichen umherlaufen und Menschen abmurksen. Das war maximal skurril der Anfang. Also fand ich jetzt von der Story her schlicht geschnitten.
Darum geht es in dieser Serie auch überhaupt nicht. Worum geht es in dieser Serie?
Um das Machtspiel zwischen Adelsfamilien.
Es geht um Macht. Es geht um das Spiel um die Macht, richtig. Und dass da so ein paar Parteien mit dabei sind, die eigentlich mit der Macht überhaupt nichts am Hut haben und irgendwo mal mit reinkommen, das wird halt in diesen ersten Szenen da mal der ersten Folge irgendwo angedeutet. Aber das ist nicht der Hauptinhalt der Serie, sondern das ist einfach mal ein Detail.
Die Geschichte ist wahnsinnig komplex und die Teilnehmer werden zahlenmäßig sehr viele. Und sie werden von ihrer Detailtiefe her sehr scharf gezeichnet. Auch das wird noch wahnsinnig kompliziert werden. Und der erste Teil dieser Szene im Norden ist die erste Partei, die mitspielt. Und zwar eine, die bis dahin unsichtbar gewesen geblieben ist.
Eigentlich erst einmal, der Beginn ist, es gibt einen großen Grenzabschnitt, der im Prinzip das zivilisierte Land, die zivilisierte Welt von irgendeiner eingeborenen und wilden Welt im Norden trennt, und während die irgendwo nochmal auf Patrouille gehen, ja, werden sie Zeuge, sprich Opfer dieser ominösen Partei, die du da gerade erwähnst. Die eigentlich mehr oder weniger bisher nur so aus Legenden existiert und an die eigentlich niemand mehr so recht glaubt und jetzt irgendwie wieder aktiv zu werden scheint.
Von denen Augenzeugen wird ein überleben gelassen, denn irgendwer muss ja die Geschichte erzählen, sonst würden wir sie ja nicht kennen.
Der ist ausgerechnet wie ein Soldat, der desertiert.
Und der flüchtet nach Süden, wird dort aufgefangen in einer Stadt namens Winterfell. Winterfell ist wieder eine eigene Adelsfamilie, die Adelsfamilie der Starks, mit dem Herrschervater, dem Fürsten Edward, oder einfach Ned Stark. Und Ned wird aus verschiedenen Perspektiven dieser Serie ein paar Mal überzeichnet.
Erklär das.
Das erste Mal, als man ihn ausführlich sieht, steht er auf dem Feld mit einer Axt in der Hand. Vor ihm befindet sich jemand gefesselt, und zwar genau derjenige, der desertiert ist. Und zwei seiner Söhne stehen daneben und müssen zusehen, wie er diesen Mann exekutiert. Und der Reporter aus dem Norden wird zum Tode verurteilt für heuchlerische Lügerei und wahrscheinlich auch dafür, dass er desertiert ist.
Der Deserteur, der Soldat.
Also dort sieht man ihn das erste Mal seine Macht ausüben mit einer großen Brutalität.
Wenn wir das später vergleichen allerdings mit der restlichen Serie, stellen wir fest, dass der relativ human war.
Wir haben auch später mal Szenen, wo seine Untertanen zu ihm kommen und ihm Hilfe bitten mit ihren alltäglichen Problemen. Und man merkt auch, dass er sich um sein Volk kümmert und zusieht, dass es diesen Leuten gut geht. Also er sieht sich als Diener seines Volkes. Wir werden später im Verlauf der Serie auch ein paar Mal merken, dass er zwar gute Absichten hat, aber sich auch teilweise ganz böse irrt.
Er spielt so ein bisschen das Ideal eines mittelalterlichen Herrschers, dem man sich so vorsteht, der immer versucht, das Gute, das Richtige zu tun und letztendlich damit auch mehr oder weniger scheitert.
Schauen wir uns doch mal die Familie Stark an. Also, Ned hat mehrere eigene Kinder. Der wäre zum Beispiel sein ältester Sohn Rob. Dann hat der eine jüngere Schwester, die Sansa. Sansa ist zum Zeitalter der Serie ungefähr 11 Jahre alt. Die jüngere Tochter Arya. Arya ist ungefähr 8 Jahre alt, hat ein Faible für Bogenschießen und Schwertkämpferei, wird aber als Frau in dieser Rolle von ihrer Mutter nicht anerkannt. Ihr Vater kann ziemlich gut damit umgehen. Und dann sind noch die beiden jüngeren Söhne Bran und Rickon. Bran wird später nochmal wichtig werden, denn Bran hat ein paar Eigenschaften, die er am Anfang noch nicht kennt. Er kann ziemlich gut mit Tieren.
Vielleicht grundsätzlich. Rob, der Älteste, soll irgendwann mal Winterfell erben. Bran wird irgendwann mal irgendeine Burg erben und da im Prinzip eingesetzt werden. So zumindest die Planung.
Dann sind noch zwei Leute in der Familie, die wir noch nicht erwähnt haben. Jon Schnee ist ein Sohn.
Bastard, ist ein uneheliches Kind.
Ein uneheliches Kind hat damit weder Rang noch Namen, deswegen heißt er auch nicht Stark, sondern Schnee. Sein Vater könnte ihn in den Rang heben, wenn er wollte.
Er könnte, glaube ich, nicht. Dazu müsste der König das sanktionieren. Noch eine Stufe höher.
Auf den König müssen wir später nochmal zurück. Das Problem ist noch seine Frau Kathleen Stark. Die kann diesen fremdgeborenen Sohn beim Tod nicht ausstehen.
Dieser Sohn, also Ned Stark, hat halt, als er irgendwann mal im Krieg gezogen ist, diesen Sohn, diesen Bastard quasi nachher wieder mitgebracht. Und während Catelyn akzeptieren kann, dass Männer Bedürfnisse haben und wenn Männer länger als ein Jahr, was weiß ich, in der Schlacht sind, wahrscheinlich dann auch das ein oder andere passieren wird. Aber dass er nun diesen Bastard ausgerechnet mitbringen muss und sie ihn nun täglich vor Augen hat, das ist irgendwie zu viel für sie.
Das bricht das Herz. In der dritten Staffel werden wir noch, wie sie ihre Begleiterin die Geschichte erzählt, dass sie sich diesen Sohn, diesen Tod in den Hals gewünscht hat Und als er kurz davor war zu sterben, hat sie die Entscheidung nochmal bedacht und hat gemeint, wenn du ihn mir zurückgibst, welche Gottheit auch immer, dann werde ich ihn lieben wollen. Nun ja, weit gekommen ist sie damit nicht.
Sie meint, sie sei auch damit dann wieder gescheitert und alles, was nachher über ein Unglück über die Familie hineingebracht wäre, sei auf diese Weise ihre Schuld.
Und in der Familie ist noch einer, Theon Graufreud. Theon ist als Mündel oder als Kriegsbeute aus einem langen Krieg mitbekommen, gehört eigentlich einer ganz anderen Adelsfamilie an und wächst bei den Starks als ein Bruder auf.
Die Graufreuds, deren Familie Theon angehört, haben seinerzeit eine Rebellion gegen den König geführt. Diese Rebellion wurde niedergeschlagen, unter anderem von Ned Stark und einem seiner Freunde, Robert Baratheon. Und dabei sind die Erben des Graufreuds, alle Söhne im Prinzip, bis auf einen, den Jüngsten, umgekommen. Und den Jüngsten, damals 9 Jahre alt, hat Ned Stark dann halt als Mündel mitgenommen.
Also wir haben in der Familie Stark mehrere eigene Kinder, die teilweise Erben werden oder vielleicht viel später mal erben sollen. Wir haben noch 2 Halbkinder, die ein bisschen außen stehen. Das ist der älteste Sohn und das Mündel.
Halbkinder ist ein netter Ausdruck.
Und ja, interessant ist halt, in welchem Verhältnis die zur Familie stehen. Die können im Prinzip eine ganz andere Motivation haben aufgrund ihrer Eigenschaften. Vielleicht sind die Kinder auch ganz anders. Die jüngste Tochter ist ein Haut-drauf-Kind, maximal aktiv, möchte eigentlich Kämpfer werden. Die älteste Tochter versucht sie als feine Dame, ist ihre Anerkennung wichtig.
Die jüngere würde ich charakterisieren, spielt gerne oder viel lieber mit den Jungs-Spielzeugs. Und kommt mit dem Mädchenkram halt nicht so zurecht.
Wir finden uns in einer aufgeklärten Gesellschaft, in der wir diese Geschlechtertrennung einfach mal aufheben. Was ist denn Jungsspielzeug? Was sagt
mit
denn...
Mit Waffen, mit Schwertern, mit Pfeil und Bogen schießen. Alles, womit sich Jungs in dieser Gesellschaft beschäftigen sollen, aufwachsen, was sie lernen sollen. Dafür interessiert sich nun ausgerechnet Arya. Arya ist 10.
Ja, und weit gekommen ist sie damit nicht, weil die Mutter kann sie nicht ausstehen, das ist Verletzungsrisiko, das zieht eine Dame überhaupt nicht.
In der Erziehung, was weiß ich, der Mädchen spielt halt eine Rolle Handarbeit, feines Auftreten, Benehmen, zu lächeln, irgendwann sich vorzubereiten, zu heiraten, einen Erben zu bekommen und dererlei. Das meint, Arya ist nicht sie.
Im Süden werden wir nachher auch noch lernen, dass es eine Königin ziert, ihr Volk zu motivieren, eine gewisse personelle Nähe aufzubauen und über die feine Dame hinaus beim Volk beliebt zu sein.
Kommen wir mal zu einem anderen, zu einer anderen Familie.
Nach der Musikpause?
Meinetwegen nach der Musikpause.
Wir haben gerade während der Musikpause erschreckend festgestellt, dass wir ein Konzept hatten.
Nicht hatten, doch. Ja, aber hatten, ich meine, das ist ja...
Das Problem ist jetzt beseitigt, keine Sorge. Ja. Zweifel kann das sein. Der Vorschlag von Reki war gewesen, doch Arias Nadel zu erwähnen. Und zwar, als ihr älterer Bruder, der Halbbruder, Jon Schnee, Richtung Mauer aufbricht, macht ihr ein Abschiedsgeschenk, ein Schwert in Kindergröße. Leicht zu führen für eine Mädchenhand.
Ja, das braucht man doch in jedem guten Haushalt, also ich weiß gar nicht, was du hast.
Ja, es geht nicht so scharfe Messer. Dschungelmesser, Macheten, Fleischmesser.
Dies ist kein Spielzeug. Okay, wie funktioniert das? Das spitze Ende auf den du erstechen möchtest. Okay, damit haben wir das Wichtigste.
Ja, ich meine, das ist wie in den amerikanischen Kriegsfilmen, wenn da auf den Minen draufsteht, the side to enemies.
Ja, nachdem die Bedienungsanleitung jetzt wunderbar manually, orally erklärt wurde, bekommt Sansa ein Abschiedsgeschenk, als ihr Papa Richtung Süden abzieht. Sie bekommt eine Puppe.
Sansa und Arya werden mitgenommen nach dem Süden. Ursprünglich sollte auch Bren mit in den Süden ziehen. Wir haben überhaupt nicht erzählt, warum im Prinzip der Vater in den Süden zieht.
Also es gibt im Süden einen König.
Freund und der aus den Zeiten im Prinzip, als sie gegen einen anderen König zu Felde zogen und gegen den nachher gewonnen haben. Robert Baratheon ist mittlerweile König des Landes, eigentlich der der sieben Königreiche. Und nachdem seine Hand, seine rechte Hand im Prinzip, der für ihn alles an den Hofgeschäften im Prinzip ausführen soll, gestorben ist, auf welche Art auch immer, kommt er nach Winterfell und will offensichtlich Ned Stark zu dessen Nachfolger berufen.
Während der Reise unterhalten sich die beiden Männer und ich würde jetzt gerne mal die Reise mit Robs Worten wiedergeben. Ach Ned, erinnerst du dich noch an die guten alten Zeiten, dass wir Männer abgestochen haben und Frauen gevögelt? Mann, das war doch Zeiten, Alkohol bis zum Abwinken und Spaß gehabt.
Bist du sicher, dass das wörtlich so war?
Ich glaube, er hat es ein bisschen... Fragen wir unseren Meister, wie würdest du es in Altenglisch ausdrücken?
Gar nicht, natürlich. Also bitte.
Entschuldigung, das war eine etwas modernere Übersetzung eines etwas älteren Werkes. Rob ist nun König. Er kommt
Robert Baratheon ist König, ist aber eigentlich nicht so richtig an den Königsgeschäften interessiert. Vögelt sich mehr oder weniger durch.
Ist häufiger betrunken, hat an seiner Frau überhaupt kein Interesse.
Zumal es nicht die Frau ist, die er sich immer gewünscht hat. Aber die Frau, die er sich immer gewünscht hat, wäre die Schwester von Ned Stark gewesen und die ist unglücklicherweise sehr früh schon gestorben. Also musste er eine andere heiraten, eine Lannister, damit wären wir dann beim dritten Haus.
Und mit der
Baratheon und Lannister sind also zwei Häuser, die miteinander vereinigt sind und die jetzt im Prinzip gemeinsam als König Familie im Prinzip regieren.
Also der Grund, warum Baratheon überhaupt an der Macht ist, ist, dass sie einen König hatten und der König war bekannt als der irre König, der Mad King. Der hat wohl willkürlich Leute exekutieren lassen und viel Blutvergießen veranstaltet, bis er irgendwann mal von seinen eigenen Leuten erstochen wurde.
Hier sind wir jetzt bei der Familie Targaryen, die lange Zeit über viele Generationen die das Königsgeschlecht waren. Und dann im Prinzip, als dieser König halt entsprechend ausgeartet ist, überall nur noch Feinde sah und überall im Prinzip alle im Prinzip nur noch verbrennen wollte, dann im Prinzip irgendwann umgebracht wurde von irgendjemand aus seiner eigenen Königswache.
Genau, das ist die schon ziemlich kleinlich. Also ich meine, so ein König wegen so ein bisschen Wahnsinn und Mordlüsten, der Paranoia da abzumürzen.
Ich meine, wenn man mal die Merkel als modernen Maßstab daneben stellt, ist das jetzt so viel besser? Sind wir schon wieder bei moderner Politik und Verstrickung in mehrere Geschäfte? Ich meine, im Prinzip ist der König unbeliebt, aber er wird nicht abgesetzt, weil die Menge an Alternativen einfach mal bescheuert ist und es ein paar Gesetze gibt, nach denen es offiziell laufen muss. Übertragen wir das mal auf moderne Politik.
Das wäre ja eine alternativlose Idee, das zu tun.
Oh, ist das gemein. Also, derjenige aus dem Hause Lannister, der ursprünglich der Garde der König war und allgemein den Spitznamen Königsmörder trägt, heißt Jaime.
Jaime ist der Bruder der Königin.
Er ist der älteste
Zwillingsbruder.
Er ist der älteste Sohn im Haus und demzufolge Erbe. Aber als Mitglied der Königswache muss er den Frauen wegbleiben. Das heißt, offiziell wird er nie Nachfolgen haben.
Sprich, man verzichtet, wenn man in die Königsgarde eintritt, auf eigene Beziehungen und auf sein Erbrecht.
Noch mit im Hause Lannister ist der jüngste Bruder Tyrion. Und Tyrion hat ein körperliches Wehwehchen, er ist verkrüppelt, er ist ein kleiner Gnom. Er ist verhasst bei seinem Vater, weil seine Mutter bei seiner Geburt starb. Er ist nicht kampftauglich, er ist eigentlich das verhasste Einzelkind und sein Vater kann ihn nicht ausstehen. Seine Schwester zickt nur rum. Der Einzige, mit dem klarkommt, ist sein älterer Bruder Jaime, der akzeptiert ihn einfach.
Man muss vielleicht dazu sagen, Tyrion, da er nun mal ja nicht kampfgeeignet sein wird, entwickelt sich in einer anderen Richtung, ist sehr belesen, studiert viel, versucht seinen Geist zu schärfen.
Speziell war Tyrion auf einer Reise nach Norden und er ist jetzt halt mit ein paar Haudegen unterwegs, hockt abends am Lagerfeuer und liest ein Buch. Dann kriegt er die Frage gestellt, was willst du eigentlich mit dem Buch?
So ja. Wie du dein Schwert von Zeit zu Zeit schärfen musst und deine Kämpfe trainieren musst, muss ich meinen Geist schärfen.
Weil ich irgendwann überlegt habe, dass das Schwert für nicht meine Sache ist, habe ich überlegt, was ich denn kann.
Der Junge, der liebe Tyrion, stellt sein Licht einfach nur unter den Scheffel. Später sehen wir, wie er es schafft, einen Mann einfach nur mit einem Schild umzubringen. Was glaubst du, was der mit einer Axt machen könnte?
Ich erinnere mich noch an die Szene, als er in der Schlacht gemeinsam mit den Krähen einfach umgerannt wurde und die Schlacht über im Schlamm verbracht hat.
Details.
Das ist noch eine prima Taktik.
Also er hat es wunderbar überlegt.
Zeigt man doch für eine Schlammpackung. Also.
Vor allem hat er es überlebt, ohne dass jemals das Risiko bestand. Ich meine, den Schmach seines Vaters, der könnte ohnehin nicht schlimmer sein.
Der hat ihn eigentlich ohnehin abgeschrieben gehabt.
Wäre jetzt schön gewesen, wenn er jetzt ganz umgekommen wäre, aber man kann halt nicht alles haben.
Die Schlacht hatte der Vater gewonnen. Der Vater, Tywin Lannister, Vater von
den drei Vorgenannten,
nämlich Cersei,
die Frau des Königs, Königin,
Jaime, ihr Zwillingsbruder und Tyrion, der Gnom. Tywin Lannister ist ein großer Feldherr.
Er ist weit und breit der reichste Mann in sieben Königslanden.
Und ist sehr im Prinzip an dem Erhalt und an ja, der Zukunft seines Hauses letztendlich interessiert. Es ist, gibt nichts Gutes oder Schlechtes, was ein Mann tun kann, außer im Prinzip dafür zu sorgen, dass das, was in seinem Hause bleibt, wenn er nicht mehr da ist, das Bestmöglichste sein kann.
Jetzt ganz neudeutsch gesagt, er will dem Familiennamen alle Ehre machen. Und da stört ihn der Gnom, das ist ein Krüppel, den man nichts anfangen, ältester Sohn, der keine Nachfahren haben darf. Ach, und die Namen sehen einfach schlecht aus.
Kommen wir trotzdem nochmal zurück zum Hause Baratheon. Hause Baratheon, der heutige König, Robert Baratheon, hat seinerzeit mit Ned Stark einen Krieg gegen den Irren König geführt, hat letztendlich gewonnen und wurde danach dann zum König. Ist mit dieser Königschaft nicht so richtig zufrieden, aber führt mehr schlecht als recht, aber immerhin irgendwie sein Königreich. Geht so viel wie möglich jagen, ist so häufig wie möglich betrunken, hurt herum, hat nebenher drei Kinder. Ältester Sohn Joffrey, dann eine Myrcella, eine Tochter, und schließlich ein Tommen, der jüngste Sohn.
Bevor wir einfach so viele Namen erwähnen, wenn ihr das Gefühl habt, bisher Protagonisten rausgehört zu haben, alles unwichtig, die sterben spätestens zwei Staffeln später wieder.
Nein, das kann man so nicht sagen. Es sterben sehr viele der Figuren aus der Serie, aber man kann eigentlich nie sagen, wann.
Also er muss einer gewissen er muss immer wieder neue Figuren vorstellen, in diese Serie hineinbringen, damit die auch nachher noch abgemurkst werden können.
Das ist auch nicht fair. Es gibt tatsächlich welche, die überleben.
Also, ich habe Kritiken zur Serie gehört, zum Beispiel von Peter, der der Meinung war, das war eine stinklangweilige Serie bereits nach drei Folgen, weil ich auch spontan klar war, wer später mal König werden wird und wer sterben wird.
Ja, von wegen.
Ja, sterben werden sie prinzipiell alle, deswegen ist es relativ einfach.
Wer wird sterben? Ja, so wie alle. Nein, aber die Frage ist ja eher so wie bei anderen Soap-Operas, wie oft?
Das sind gar nicht so viele, bei denen diese Frage eine Rolle spielt.
Weil ich meine, was ihr bisher erzählt habt, das hört sich sehr nach reich und schön an und da sterben die Leute auch öfters und kommen mal wieder für ein paar Staffeln. Also.
Das kann passieren. Das kommt in den besten Familien vor.
Als der gleiche Charakter? Also es gibt tatsächlich Leute mit mehreren Gesichtern, zum Beispiel Jaqen H'ghar. Valar Morghulis.
Ach Gottes Willen, wo bist denn du jetzt schon wieder? Du springst hier rum.
Ja, wir wollten jetzt jemand haben, der theoretisch die Möglichkeit hätte zu sterben und wieder wie ein Phönix aus der Asche woanders wieder aufzutauchen. Natürlich haben wir dieses Element in der Staffel drin.
Also wir haben tatsächlich so und so viele Figuren,
Wir haben eine Welt, die sehr mittelalterlich gehalten ist, in der aber auch magische Elemente eine Rolle spielen, aber die Serie ist trotzdem nicht komplett dominiert durch magische Elemente. Sie kommen subtil immer mal wieder rein. Und Jaqen H'ghar ist gerade einer von denen, die so ein bisschen einen Touch mit haben. Was das genau ist, wissen wir eigentlich auch nicht so genau. Der ist einer, der irgendwann mal verschwinden und wieder vollkommen anders wieder auftauchen könnte.
Also in der ersten Episode haben, in der ersten Staffel haben wir relativ wenig Magie, außer dass es irgendwas im Norden tief im Schnee gibt, das da irgendwie überleben kann. Und wir haben unser Brieftaubensystem, die Raben. Also wir können über weite Strecken kommunizieren.
Ja, wir haben ein ganz klein bisschen was Magisches noch. Es geht in der Legende im Prinzip danach, dass Drachen früher gelebt haben. In der Familie Targaryen haben sie immer eine große Rolle gespielt. Vor 300 Jahren der frühen Targaryens sind auf dem Rücken von Drachen im Prinzip zu Felde gezogen und haben damit Schlachten gesiegt, weil die Drachen schlichtweg Feuer speien können. Drachen sind so ein gewisses magisches Element, das eigentlich seit 300 Jahren ausgestorben ist, aber sie kommen irgendwie wieder. Es gibt noch ein paar Eier.
Drachen tauchen eigentlich nur in Form von Drachenschädeln im Königssaal aus, sind lang ausgestorbene Legenden, sind kein Zeichen mehr der
Macht. Du glaubst nicht an Drachen.
Natürlich nicht, denn immerhin tauchen die Serie überhaupt nicht auf. Und ich erinnere mich noch an die Burg, ich habe gerade den Namen vergessen, die Burg, die von Drachenfeuer geschmolzen worden sein soll. Eine Festung so steif, dass sie Harrenhal, dass sie über Land nicht erobert werden kann. Aus der Luft angegriffen.
Naja, das sind halt...
Eine dieser scheiß alten Legenden, seit 300 Jahren hat keiner mehr einen Drachen gesehen. Und dieses komische Zeug im Norden ist auch so eine scheiß Legende. Ist halt beim Wind auch durchgezogen. Kann ja mal
vorkommen. Seit 1000 Jahren hat diese weißen Wanderer niemand mehr gesehen.
Wie viele Generationen sind das? Vor allem, wie viele Sommer sind das eigentlich?
Oh, das ist jetzt auch wieder eine schwierige Frage, weil in dieser Welt die Jahreszeiten nicht so komplett an Jahre gebunden sind. Sommer können über 3 oder 4 Jahre gehen, Winter können auch mal über 2, über 3, über 12 Jahre gehen, wenn es richtig hart kommt.
Prinzipiell ist Ernten im Winter ein ziemliches Problem, weshalb Winter nicht so beliebt sind. Und der Sommer von Brans Geburt soll wohl 12 Jahre gedauert haben.
Ich glaube 9.
Es war ein ungewöhnlich langer Sommer.
Und ich glaube, Tyrion hat mal davon gesprochen, dass er 3 Winter erlebt hätte. Damit meinte er dann also durchaus die längeren Winter oder was weiß ich.
Und ach Quatsch, das säuft einfach bloß so viel, dass er einen Großteil seines Gedächtnisses verloren hat. Das alles.
Das Zeitgefühl ist einfach fehlt. So heißt, wir können jetzt einen ewigen Sommer anfangen, indem wir jetzt genug Alkohol heranbringen.
Probier's.
Klappt das auch mit Koffein?
Bestimmt. Ja, was lässt sich noch sagen? Ach ja, Baratheon hat Ned als Hand, als Nachfolger im Prinzip der verstorbenen Hand an den Hof geholt. Deswegen zieht er überhaupt nach Süden.
Wir sprechen jetzt nochmal an Adelsgeschlechtern. Der König hat den Fürst des Nordens als rechte Hand berufen.
Seinen alten Freund noch aus alten Zeiten. Der versucht jetzt das schlecht geführte Königreich von seinem Freund gut zu führen, in dessen Auftrag. Und stellt dann fest, da sind einige Sachen schiefgelaufen, da sind einige Intrigen am Laufen, da sind viele korrupte Gesellen im Staate tätig. Und er versucht irgendwie an der Stelle aufzuräumen, was eine dumme Idee normalerweise ist, wenn man sich nicht entsprechend absichert.
Also diese korrupten Geschichten laufen alle im Rat, der Entscheidungen in Abwesenheit des Königs trifft oder wahlweise auch in Anwesenheit des Königs, wenn der König sich dafür interessieren würde. Und diesem Rat ist zum Beispiel der Schatzmeister,
das Kleinfinger. Das ist ein Lord Baelish, genannt mit Spitznamen Kleinfinger. Da ist ein Lord Varys, genannt die Spinne, ein
Glatzköpfiger Eunuch, der dadurch hervortritt, dass er sehr viele Kontakte hat, ein sehr gutes Spionagenetz. Übrigens, Lord Baelish hat sowas auch.
Die beiden liefern sich immer wunderbare Wortgefechte im Königssaal, wenn sie sich verbal attackieren.
Übrigens, die Königin hat ebenfalls nochmal ein eigenes Spionagenetz. Da hat im Prinzip fast jede Figur, die was auf sich hält, ihr eigenes Spionagenetz.
Es gibt einmal die Stelle, wo wer was Kleinfinger mit Ned durch den Saal läuft und sagt, der da drüben, das ist einer von Lord von der Spinne ihren seinen Leuten, das ist einer von meinen, der da laut für die Königin, da haben wir nochmal einen für die Spinne. Also wenn er durch die Gärten geht, achtet, wer unter und rundherum sitzt, ihr werdet immer abgehört.
Da kommt man sich doch fast zu Hause, wie zu Hause vor.
Ja, also nein, die überhören bestimmt nur 1,6% aller Gespräche ab, also maximal.
Es geht ja auch nur um die 1,6 wichtigen Gespräche. Wer interessiert sich schon für interne Finanzen? Das hat der alte Schatzmeister nicht getan. Der nächste Schatzmeister wird es tun. Machen wir es kurz. Wir haben gesagt, alle Leute sterben. Kürzen wir die Geschichte. Wir kriegen eine zweite rechte Hand des Königs zu sehen.
Wir kriegen erst einmal das Problem, dass gerade als Ned Stark irgendwann feststellt, wer hier alles korrupt ist und was hier alles schiefgelaufen ist im Königshaus und damit aufräumen will, ausgerechnet da, ja, bricht ihm im Prinzip sein Gönner weg. Der König stirbt.
Wir wissen nicht, aus welchen Umständen. Es war scheinbar ein Jagdunfall im besoffenen Zustand, ob jemand nachgetreten hat oder nicht. Der König lässt Ned an seinem Sterbebett schreiben, dass er als die rechte Hand die Königsgeschäfte übernehmen soll, solange bis sein ältester Sohn das Alter von 18 Jahren erreicht.
Joffrey, sein ältester Sohn, richtig. Und das Problem ist, damit ist die Königin überhaupt nicht einverstanden, weil Ned gerade auch da aufräumen will.
Man sieht die Königin mal bei ihren Erziehungsarbeiten, wenn sie ihrem Sohn zeigt, pass auf, du wirst irgendwann König sein, du machst einfach, was du willst. Und du polierst jedem die Fresse, das Gegenteil behauptet.
Sie leistet also die Regierungsgrundlage. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Sie leistet gute Erziehungsarbeit an ihrem Sohn. Man wird später ihre Ader wunderbar in ihm wiedersehen können.
Ja, mit einem kleinen Manko. Sie versucht später, das, was sie geschaffen hat, unter Kontrolle zu halten und stellt fest, dass sie es nicht mehr kann.
Ja, Joffrey hat ein bisschen den Hang zur Grausamkeit und
zum Sadismus. Das macht sich nicht so richtig gut bei einem absolutären Herrscher.
Und der auch noch dazu erzogen wurde, so, wenn es nicht absolut ist, dann mach es absolut. Du schaffst hier Gesetze.
Der Einzige, der eigentlich überhaupt keine Angst weder von Joffrey noch vor der Königin Mutter im Prinzip hat, ist Tyrion. Tyrion, der Onkel von Joffrey, der Bruder der Königin, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der auch Joffrey von Zeit zu Zeit mal noch eine Ohrfeige gibt, der meint, dass er seinen Neffen erziehen muss. Insbesondere, wenn der gerade aufgrund seines Größenwahns haarscharf an einem Volksaufstand vorbeischrammt.
Ja, die Geschichte war, der König wurde wohl irgendwo in den Straßen mit dem Misthaufen beworfen von irgendeinem hungernden Bettler und hat daraufhin angeordnet, die gesamte Straße niedermetzeln zu lassen.
Kann ja mal vorkommen.
Und in dem Getümmel und Gemetzel war es ein Problem, ihn da raus zu evakuieren.
Ein kleines Detail. Joffrey, genau wie die anderen Kinder von Robert Baratheon, sind wahrscheinlich nicht die Kinder von Robert Baratheon.
Zumindest kommt Ned auf die Idee, als er mal in einem alten Adelsbuch nachschlägt. Genau das Buch, in dem die rechte Hand vor ihm nachgeschlagen hat, bevor die erste rechte Hand gestorben ist. Und da er die kleine Anomalie feststellt, dass alle Nachfahren aus dem Hause Baratheon dunkle Haare haben.
Nur gerade diese drei sind alle blond. Und die Mitglieder des Hauses, naja, zumindest die Kinder des Hauses Lannister sind alle blond. Hier geht's auf Inzest.
Jedenfalls bekommt er jetzt diese Vermutung und kontaktiert die Königin.
um sie eigentlich zu warnen, im Prinzip, dass er demnächst damit rausrücken wird. Sie soll nur Zeit haben, dass sie fliehen kann, denn er möchte nicht das Blut unschuldiger Kinder an seinen Händen haben. Dies gibt ihr genügend Gelegenheit, sich vorzubereiten.
Die Vorbereitung sieht wie aus?
Naja, als der König nun ausgerechnet in dieser Situation stirbt, aufgrund eines Jagdunfalls, geht es darum, der König wollte, dass Ned, bis der sein Erbe volljährig wird, noch die Geschäfte übernimmt. Die Königin will, dass Ned, der ihr gerade sehr gefährlich wird, jetzt im Prinzip zu verschwinden hat. Stellt ihm das Ultimatum, entweder du beugst dich und wir lassen dir ein ruhiges Leben.
Sie macht es öffentlich. Im Königssaal, als der Nachfolger bestimmt, tritt Ned vor und sagt, ich habe noch ein Schreiben vom König. Ehrenwerter Ritter Sir Warristan, jeder von eurem vertraut euch, tretet vor und liest diesen Brief vor.
Sie lässt letztendlich Ned die Wahl, geh an, auf deine Burg zurück, verhalte dich ruhig, dann lasse ich dir ein ruhiges Leben. Als er das nicht tut, wird er im Prinzip hier mehr oder weniger blutig niedergeschlagen und Ned kommt in den Kerker wegen Hochverrats.
Was genau war denn daran der Verrat? Oder was hat sie denn schaffen müssen, wenn es zum Verrat wird?
Naja, er hat im Prinzip behauptet, der König, Joffrey, sei nicht der König und er im Prinzip müsse hier die Geschäfte übernehmen. Damit ist das im Prinzip Hochverrat.
Und das Problem, wie sie ihm so beigebracht hat, wenn es keine Wahrheiten gibt, schaff sie einfach.
Wer soll schon kontrollieren? Wenn du etwas sagst, wird man dir wohl glauben.
Und damit wird Joffrey mit seinen paar Erziehungsmacken und den paar persönlichen Grausamkeiten nun zum König.
Es wird eine grausame Königschaft werden. Wesentlich grausamer als alles, was wir bisher kannten. Der Junge hat Gefallen an Grausamkeiten. Der Junge hat Gefallen an Spielchen, an Sadismus und all dergleichen.
Er mag es anzuleuten, zu drücken, genau in seinem Umfeld, und er hat Macht in der Hand.
Wir haben ein bisschen wieder was vergessen. Ein weiterer Handlungsstrang,
der jenseits des Meeres stattfindet.
Da gab es ja noch übrig geblieben genau zwei Kinder des Hauses Targaryen.
Targaryen war der alte König.
Der irre König, der seinerzeit von Robert Baratheon und Ned Stark niedergeschlagen wurde.
Die sind ungefähr im Alter von wie viel? 12 und 14?
Ja, hier muss man wieder ein bisschen unterscheiden zwischen Buch und Serie. Im Buch sind alle Charaktere, gerade die Kindcharaktere, alle ein bisschen jünger. Um ein paar Jahre. In der Fernsehserie sind sie alle so um 2-3 Jahre raufgerutscht.
Was an der daran liegt, dass die Fernsehserie krass von
nicht unbedingt bei den Kindern, wenn du das meinst.
Nicht bei den Kindern, aber bei allen, die irgendwie sich die Herrschaft nach oben schlafen müssen. Spätestens da wird es dargestellt. Und zwar explizit.
Ja, wobei man hier sagen muss, das liegt nicht an der Fernsehserie, das ist auch in der Buchvorlage bereits sehr explizit beschrieben.
Wobei sich da der kleine Altersunterschied darstellt.
In jedem Fall, diese übrig gebliebenen Targaryens, das ist, oh Gott,
Daenerys, die Tochter.
Und wie hieß nochmal ihr älterer
Bruder? Viserys.
Viserys. Viserys ist jetzt 12 oder 14 rum. Damit ist er eigentlich nach Definition quasi volljährig.
Wir wählen noch ihren Hofstaat. Es gibt noch einen verstoßenen Ritter, Sir Mormon.
Soweit sind wir noch nicht. Die sind einfach im Exil und Viserys möchte im Prinzip eigentlich sich irgendwoher eine Armee besorgen, um im Prinzip einen Rückschlag in Westeros, dem Sieben-Königslanden durchzuführen, um seinen Thron, der ihm rechtmäßig laut Blutlinie zustünde, wiederzuholen. Dazu braucht er eigentlich nur, ja, wie gesagt, eine Armee. Und er ist gewillt, mehr oder weniger seine Schwester an irgendeinen
Herrschaftsführer, einen
wilden Warlord im Prinzip aus dem Süden zu verkaufen, der aber 40.000 Mann starke Krieger hinter sich hat. Und mit diesem Heer möchte er im Prinzip dann in Westeros einziehen.
Dieses Heer verkörpert eine ganz andere Mentalität. Es heißt die Dothraki. Der Herrscher ist vom Herrschertyp Karl. Er heißt nicht König, sondern Karl. Und er heißt Drogo.
Drogo ist sein Name, Karl ist ein Rang.
Er ist ziemlich wortkarg. Er hat die längsten Haare.
Haare spielen bei den Dothraki insofern eine besondere Rolle, wenn auch immer ein Krieger der Dothraki irgendeine Schlacht verliert oder irgendeinen Kampf verliert, schneidet man ihm zu seiner Schmach die Haare ab. Was das heißt, man kann einem Krieger eigentlich ansehen, ob er erfolgreich ist.
Die Dothraki achten nur Stärke. Sie kennen keine Hierarchie. Sie folgen dem stärksten Anführer.
Sie kennen Hierarchie, aber im Prinzip genauso, wie du sie beschrieben hast. Wer im Rudel sich im Prinzip hochgekämpft hat, der ist was.
Wir sehen später auf der Hochzeitsfeier noch diverse Schlägereien und Blutgemetzel in seiner Gefolgschaft. Und es heißt, eine so tragische Hochzeit, auf der nicht mindestens 3 Leute sterben, ist eine schlechte Hochzeit.
Das ist irgendwie fad.
Sollten wir aber irgendwie immer mehrere Leute auf einmal verheiraten, weil sonst kommt, funktioniert es ja gar nicht.
Es müssen ja nicht unbedingt so alle heiraten.
Nein, ich meine nur so von der Bevölkerung.
Ja. Was mit genug Bevölkerungsnachwuchs geht das ja?
Ich meine, wenn die sich immer hochkämpfen statt hochvögeln, dann gibt es ja nicht genug Nachwuchs nebenher.
Also Monogamie ist nicht das typische Bild der Dothraki.
Weil Monogamie braucht irgendwie Frauen und Frauen gibt es nicht. Es gibt Männer und es gibt Objekte, Pferde und Frauen oder Gras halt.
Details.
Es gibt noch die lustige Szene, auf der Daenerys fast vom Pferd fällt, dass sie durch die Graslande reiten und sie die Frage stellt, ja, gibt es denn hier nichts anderes zu essen außer Pferdefleisch? Und der Mann neben ihr sagte, weißt du, die Dothraki kennen Gras und Pferde und Gras kann man nicht essen. Ich warte ja noch immer an dem Tag, an dem ich hier ein Diktiergerät aufstelle und die Nebengespräche als Outtakes, als extra Podcast rausbringen kann.
Ich dachte, wir senden die Outtakes.
Mittlerweile haben, du weißt, weil das rote Lämmchen an ist, heißt das, Giselbert lässt sein ganzes Gequake stecken, das eigentlich viel zu cool ist, um im Radio gesendet zu werden.
Ich dachte, das rote Lämmchen einfach einen eigenen Schalter fürs rote Lämmchen, der unabhängig von dem Kontrollpult ist.
Ja, dann würden wir viel mehr über Pokémon reden.
Na, ich meine, das neue Studium ist ja sowieso schlecht, weil früher hatten wir ein rotes Lämmchen und ein grünes Lämmchen. Und da konnte man auch diese Abdeckungen abschrauben und austauschen. Also. Ja, jetzt haben wir nur noch ein rotes Lämmchen. Also
mich wenn man nicht. Sachen vereinfacht, dass sie nichts mehr taugen, dann heißt es, bleibt Apple.
Ja, früher war alles besser. Also.
Wie viel früher? Vor 15 Minuten?
Wahrscheinlich, ja.
Also wir haben festgestellt, dass wir für Pokémon eine extra Radioausgabe machen müssen, genauso auch für alle anderen Merchandise-Sendungen, namentlich Digimon und Beyblade.
Ja, vergiss nicht Yu-Gi-Oh! Also das ist auch eine Kartenverkaufssendung.
Es gibt nur eine Wahrheit, Magic the Gathering.
Da gibt es auch eine Serie.
Gallery.
Also, wir hatten gerade die Adelsfamilie weit jenseits des Meeres, das, was von den scheinbar Targaryen übrig bleibt. Wir werden später lernen, dass es noch einen weiteren Überlebenden gibt. Er ist mittlerweile blind und bereits in einem Alter, wo man krass von zeugungsunfähig reden kann. Und er befindet sich an einem Ort, an dem man keine Titel mehr trägt. Er ist auf der Mauer. Aber auch er muss zugeben, dass er muss indirekt zugeben gegenüber Jon Snow, damit der Familie Targaryen ist, der sie eines Tages dafür entscheiden musste, als der König gemordet wurde?
Nein, vorher, viel früher hat er sich entschieden. Er hatte sich entschieden, dass er sein Erbe nicht antritt, dass er im Prinzip auf die Mauer geht. Welche Gründe, weiß ich nicht mehr genau. Es wird irgendwann mal in irgendeinem der Bücher auch erwähnt. In jedem Fall, als dann die eigene Familie niedergemetzelt wurde, sein im Prinzip Großneffe war das dann schon, der irre König starb, die ganze Familie niedergemetzelt wurde, war er bereits alt, war er bereits blind, hatte keine Wahl mehr in dem Sinne, seinen Eid zu brechen. Der Eid, der von den Männern der Mauer verlangt, dass sie im Prinzip aus dem normalen Leben austreten.
Sie legen alle ihre Titel ab?
Ihre Erbansprüche, sie gelöben im Prinzip so etwas wie Zölibat.
Im Gegenzug
bekommst du... Dafür wird ihnen alles, was sie an Unheil gemacht haben, alle Straftaten im Prinzip erlassen.
Deswegen werden auch ganz schön viele Verbrecher aus den Gefängnissen im Süden an die Mauer gekarrt und dazu im Zwangsdienst verpflichtet.
Umgekehrt, wer dort desertiert, ist im Prinzip Hochverräter und des Todes.
Zwischendrin gibt der Kommandant als John Sneefleet auch mal bekannt, ja.
Wenn wir nun jeden, der für eine Nacht im Prinzip irgendwo hinfließt, zum Beispiel zum Nachbarort, um dort mal in einem Bordell die Nacht zu verbringen, gleich als Deserteur im Prinzip hinrichten würden, hätten wir keine Leute mehr.
Also die Mauer hat ein ernstzunehmendes Nachwuchsproblem, aber überhaupt nimmt die keiner ernst, die sind ungefähr so überflüssig wie die Deutsche Post.
Oh, das war jetzt nicht nett.
Ah ja, jeder glaubt, sie machen nichts und sind total überbevölkert bis zu einem gewissen Tag.
Du meinst, wenn dann irgendwann die Wilden kommen und die Leute sagen, ach nee, hätten wir nur daran gedacht, eine Mauer zu bauen?
Niemand hat vor eine... Nein, lassen wir das. Wo waren wir stehen geblieben?
Lassen wir mal weiter nach Norden gehen. Wir werden nämlich im Verlaufe der Zeit Leute aus dem Norden kennenlernen, die langsam gen Süden fliehen. Und dort stoßen die zum Beispiel auf Bran und nehmen Bran temporär gefangen. Und da mit herauskommt die Wildlingsdame Orsha, bleibt in Gefangenschaft der Starks. Mhm. Und die beiden anderen, die wir waren, werden bei dem gescheiterten Kidnap-Manöver erfeilt. Wie heißt es denn? Distanzkampf getötet. Erschossen kann man ja schlecht sagen.
Wieso nicht? Wir haben sowas wie Pfeil und Bogen, wir haben Armbrüste.
Du kannst mit dem Pfeil erschossen werden. Ich weiß nicht, wo du das Problem hast.
Okay, erschossen. Kann man noch die Art des Projektils angeben?
Bei dem einen ist das ein Pfeil und bei dem anderen ist es ein Bolzen.
Wir müssen bei Pfeil und Bolzen noch unterscheiden, woraus die Spitze besteht. Wir könnten Metall nehmen oder wir könnten Obsidian nehmen. Drachenglas.
Ach du meine Güte, wo willst du denn jetzt schon wieder ran?
Wir reden gerade über den Norden, also können wir auch über Drachenglas reden.
Was ist im Norden? Im Norden sind zum einen mal die Wildlinge, einfach nicht zivilisierte Menschen.
Das ist das, was der Süden darüber glaubt.
Nein, die gibt es definitiv. Ab und zu kommen auch mal irgendwelche über die Mauer oder irgendwie so undurchlässig ist sie dann auch nicht, dass da nur niemand durchkäme. Aber die Wildlinge sind nicht wirklich das Problem, dass eine solche Grenzanlage rechtfertigen würde. Ganz kurz, was ist die Mauer tatsächlich? Wir dürfen uns das nicht vorstellen als so ein 5 oder 12 Meter hohes Bauwerk, das irgendwo errichtet wurde, um eine Stadt zu trennen, sondern das ist im Prinzip ein Wall, der hat seine 50 bis 100 Meter Höhe. Der hat insgesamt 19 Festungsanlagen, von denen allerdings die meisten gerade nicht in Betrieb sind. 3 sind in Betrieb. Er hat Tunnel im Prinzip von guten 100 Meter Länge oder was weiß ich, durch die man durch müsste, um da durchzukommen.
Ich kann mir den Vergleich einer Mauer im Norden von einem fiktiven England nicht verkneifen. Es klingt wie Hadrian's Wall.
Das wird wahrscheinlich die Grenze zu schaffen. Nein.
Um die Wildlinge aus dem Norden vom zivilisierten England fernzuhalten.
Nein, das ist alles überhaupt nicht kopiert.
Martin würde sehr bestreiten, dass es hier Parallelen in England oder andere Nationen gibt. Das ist alles keine gewollte Parallele.
Die Frage ist, als das Buch gedruckt wurde, gab es da schon die Karte oder wurden jetzt mit der Fernsehserie erfunden? Also könnte man jetzt...
Die Karten sind tatsächlich in den Büchern abgedruckt.
Wie alt sind die Bücher, die du hast? Älter als die Serie?
Meine Bücher sind auch von der deutschen Ausgabe nun, die sind jetzt noch nicht die ältesten in dem Sinne, aber soweit ich weiß, in den englischen sind die auch schon drin. Also das Martin hat da sehr viel Detailarbeit, sehr viel Recherche, sehr viel Zusammenarbeit mit anderen Leuten, die sich fachlich mit vielen Themengebieten auskennen, was weiß ich, da reingelegt, um das Ganze auf relativ solide Füße zu stellen.
Ich mag mal einen Blick auf die Fernsehserie werfen, denn die hat ja sehr schön ausgearbeitete Kostüme mit großen Details, auch dem, was die ganze Kulisse ausmacht. Die Dialoge sind sehr fein ausgearbeitet, man hat unheimlich große Dichte an Details. Man weiß nicht immer so ganz, ob die Charaktere ernst nehmen kann, denn das, was sie sagen, entspricht ihrer Sicht und die kann komplett falsch sein.
Interessant ist hier die Geschichte, wie sie überhaupt erzählt wird. Sie wird nicht von einem großen, allwissenden Erzähler erzählt, sondern sie wird erzählt aus der Perspektive unterschiedlicher Figuren. Überhaupt die Anzahl der Figuren, die da was zu erzählen haben oder aus deren Sicht hier berichtet wird, steht nicht mal so ganz fest. Es kommen da immer mal wieder auch neue hinzu. Manche verschwinden auch zwangsläufigerweise, weil sie irgendwann mal tot sind.
Ja, wir haben eine gewisse Protagonistenfluktuation. Das Wort Protagonist muss eigentlich für die Serie nochmal neu erfunden werden.
Und was wir haben, sind halt schlichtweg die Wissensstände der unterschiedlichen Figuren, die da erzählt werden. Und wenn die nun hunderte Kilometer oder tausend Kilometer auseinander sind, Nachrichten brauchen eine ganz gehörige Zeit, um von einem Ort zum anderen zu dringen, dann ist das halt der Wissensstand, den sie gerade haben. Und der muss nicht korrekt sein, der muss nicht aktuell sein.
Wir müssen auch an das mittelalterliche Setting denken. Also wenn deine Schwester gerade auf Reisen geht, dann weißt du nicht, wo sie gerade ist. Das heißt, du kannst dir gerade keine Nachricht schicken, solange sie nicht am Ziel angekommen ist.
Es sei denn, das Ganze wäre so halbwegs gut durchplant und sie würde von sich aus mit Raben oder was weiß ich mit dir in Verbindung stehen, so dass du wüsstest, wo sie zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder ist, dass du dann im Prinzip dort entsprechende Kommunikationswege wählen kannst. Das ist nicht immer der Fall.
Du müsstest definierte Zwischenhalte einfügen und diese Halte zeitlich einhalten, dich nicht davon abbringen lassen, und wenn dein Halt einmal unterbricht, dann kannst du nicht den nächsten Schritt der Kommunikation vereinbaren.
Zumal Raben als Kommunikationssystem natürlich in zeitlichen Abläufen unheimlich zuverlässig sind. Abgesehen davon, dass man ein Paket auch mal schnell abfangen kann, indem man es abschießt.
Ich erinnere hier an TCP over DAF.
Nein, Pigeon. IP Avian over Pigeon Carrier. Avian Carrier ist allgemein? Mhm. Ja, stimmt ja. Aber trotzdem, das Standardbeispiel ist eigentlich Pigeon, also Taube.
Wenn
das Schöne ist, dann kann man so ein Paket nicht nur abfangen, also 1,6%, ich weiß, sondern sogar noch essen, ist doch gut.
Gegrillt oder ungegrillt?
Ja. Das bleibt natürlich jetzt dem Betreffenden überlassen.
Was machen wir, wenn wir keinen Koch dabei haben? Wer entscheidet, wie das Essen zubereitet wird?
Was fällt mir über das Essen in dieser Serie ein? Naja, lass mich.
Ich wollte noch über die Charaktere im Norden der Mauer reden, zum Beispiel einen, der ganz viel ist, Sam. Also im Norden lummern jetzt ganz schön viele Leute, die da hingekarrt wurden als Schwerverbrecher. Der eine des Diebstahls beschuldigt, bekommt bei der Kampfübung von John Schnee die Nase gebrochen und lauert dann John Schnee mit seinen Kumpanen bei Nacht auf, um mal gehörig das Maul zu polieren. Und es braucht der Negotiate, wer ist auf Deutsch? Der Vermittlung von Tyrion. Dass John begreift, so, John, du hattest hier eine Ausbildung, du kannst mit einem Schwert kämpfen. Das sind einfach wilde Bauernsöhne, die geben ihr Bestes und kommen halt nicht weiter. Gib dir mal eine Chance. Dann sind die auch nicht so angepisst.
Details.
Die Freunde bilden dann die nächste Gruppe im Norden, die nächste Partei, die wichtig wird, den Handlungsverlauf zu bestimmen. Zumindest an einem Punkt der Karte in dieser Handlung. Wir haben hier mehrere zeitlich verlaufende parallele Handlungsströme, die sich immer wieder ineinander verweben, immer wieder auftrennen.
Also diese Partei an der Mauer besteht natürlich...
Zu Beginn des Jahres ist es eine Partei. Es werden im Verlauf der Zeit mehrere.
Splitten sich auch nochmal auf. Da ist im Prinzip John Schnee drin. Da sind ein paar Freunde drin. Pip und Gren und Samwell und wie sie alle heißen.
Samwell,
da sind andere der Wächter mit drin, mit denen John Schnee irgendwann mal auf Patrouille geht. Irgendwann werden die verschiedenen Parteien voneinander getrennt. Irgendwann stoßen sie auf Wildlinge, werden gefangen genommen. Die andere Gruppe, was weiß ich, treibt Handel irgendwo mit den Wildlingen. Kommen auch in irgendwelche Schwierigkeiten, in Hinterhalte. Es ist halt eine sehr komplexe Geschichte, sehr viele unterschiedliche Handlungsstränge, die auf unheimlich komplizierte Weise miteinander verwoben sind.
Erwähne noch kurz Sam als Anwesende an der Mauer.
Sam ist eigentlich aus gutem Haus. Er stammt aus dem Hause Tarly. Ist nicht sehr viel weiter erwähnt, das Haus, außer dass er einen sehr strengen Vater hat, der mit Sam im Prinzip, weil er dick ist, weil er feige ist, weil er schwächlich ist, überhaupt nichts anfangen kann und ihn deswegen zu seiner Volljährigkeit oder zu seinem 18. Namenstag das Ultimatum stellt, entweder gehst du freiwillig an die Mauer und legst das Schwarz an, oder ich gehe mit dir irgendwann zum Jagen und komme allein irgendwann zurück.
Und du wirst einen Jagdunfall gehabt haben. So oder so ähnlich erzähle ich jedenfalls deiner Mutter.
Ja, ich meine, so ein geplanter Jagdunfall ist eine natürliche Todesursache. Ich weiß nicht. Also.
Kann ja mal passieren.
Und so kommt Sam als einer wenigen, die überhaupt kein Schwert führen wollen, aber zum Beispiel lesen können, an die Mauer.
Also nicht der Einzige, der lesen kann, aber er ist einer, der denken kann, der nicht dumm ist. Er mag feige sein, aber er ist nicht dumm.
Er kann auch nicht wegrennen. Er wird irgendwann mal im Laufe von einer gegnerischen Partei verfolgt. Die nimmt ihn wahr und ignoriert ihn einfach, weil er keinen Gegner darstellt. Überhaupt kein ernstzunehmender Gegner.
Machen wir nochmal einen Takt Musik.
Wieder Silence?
Wir haben fast von jeder Ecke der Karte mindestens eine Partei erwähnt. Wir hatten im Süden die Königsfamilie Baratheon und die Lannisters. Wir hatten im Norden die Starks, weit jenseits des Meeres das Haus Daenerys. Das Haus Targaryen mit der Tochter Daenerys. Wir waren im Norden an der Grenzpatrouille.
Wir haben nicht wirklich erzählt, was aus Daenerys nachher so richtig wurde. Sie ist irgendwo zu den Dothraki gekommen. Irgendwann schafft sie es, sich bei Khal Drogo im Prinzip ihren Stand zu erobern. Irgendwann kommt Khal Drogo um. Sie bleibt übrig. Frauen in einer Dothraki-Gesellschaft sind eigentlich überhaupt nicht geachtet. Und so wird sie in dieser Nacht im Prinzip erst einmal von fast ihrem ganzen Volk verlassen. Und sie schafft es dennoch, innerhalb der nächsten paar Monate sich quasi hochzuarbeiten, sich im Prinzip tatsächlich ein Heer aufzustellen, indem sie in verschiedenen Städten im Prinzip mehr oder weniger nachher die Sklaven befreit. Sie wird mit der Zeit selber zu einer Macht, obwohl sie im Prinzip als unmündiges Kind irgendwo da ins kalte Wasser geworfen wurde.
Beim ersten Mal bei Khal Drogo hat sie noch Unterricht gehabt von einer ihrer Hofdamen, die wohl früher mal als Hure gearbeitet hat und gemeint hat, pass auf, wenn du dir einen Stand verschaffen willst, da draußen mag der mächtige Karl sein, aber im Zelt gehört er ganz dir.
So in der Art.
Das war ihr erstes Mal nach oben, bis Karl starb, soweit hast du erwähnt. Das zweite Mal begann dann mit dem Ende ihres Hofstaates und der Beerdigung ihres Mannes, der Feuerbeerdigung.
Sie geht... Es ist etwas Faszinierendes. Sie selber scheint hitzeunempfindlich zu sein. Viserys, ihr Bruder, sprach immer davon, dass er Drachenblut in seinem Blut hätte, dass er von Drachen abstamme. Und Viserys allerdings überlebt irgendwann das Feuer nicht. Sie schon. Bei dieser Gelegenheit, ihr wurden zur Hochzeit drei Eier vermacht.
Ihr wurden drei Stück Stein geschenkt.
Drei schöne Steine, die im Prinzip Dracheneier sein sollen. Geschenkt, die im Prinzip nicht mehr funktionieren können, weil sie längst zu Stein geworden sind. Nichtsdestotrotz lässt sie sich selbst auf der Feuerbestattung mit den drei Eiern im Prinzip mitbestatten und steht aus dieser Feuerbestattung unverletzt auf und die drei Eier sind ausgebrütet. Ab jetzt gibt es wieder Drachen.
Dann hätten wir bestimmt ordentlich Omelettes machen können, aber nein.
Du willst doch nicht einen Stein aufschlagen. Der muss ja zersägen.
Der muss halt kräftig genug schlagen, da wird sich schon jemand finden.
Die Waffen der Dothraki arbeiten prinzipiell anders. Das sind Halbmond-Sicheln, gut für ungepanzerte Personen, schlecht für Rüstungen. Als Heer wären die Dothraki im Westeros komplett ungeeignet gewesen. Es gibt später mal eine
Unterhaltung. Dothraki trauen keinem Wasser, durch das ihre Pferde nicht durchmarschieren können. Dothraki in Schiffe zu packen, um über ein Meer, das mindestens die Größe des Ärmelkanals haben muss, drüber zu schiffen, wenn nicht des Mittelmeers, das kann eigentlich nicht funktionieren, wenn du nicht eine kleine, winzig kleine Dothraki-Gruppe
hast. Also lustig ist der Punkt, ihre Heimatsprache ist eigentlich Valyrisch. Diese sagenumwogene Valyrien, das wir später auf der Karte finden werden. Also sie kann ein bisschen mehr als Dothrakisch.
Sie kann einiges mehr. Sie kann natürlich die gemeine Sprache von Westeros. Sie kann allerdings auch Valyrisch. Sie lernt im Prinzip Dothrakisch. Also sie ist bereit, was weiß ich, sich sehr stark anzupassen. Sie gewinnt die Liebe im Prinzip ihres Volkes, wenn auch nicht uneingeschränkt. Deswegen hauen auch so und so viele nachher ab. Aber diejenigen, die bei ihr bleiben, im Wesentlichen eigentlich aus Verehrung. Sie, ziehen eine Weile durch die Wüste, um irgendwie jetzt zu überleben, in irgendwelchen Städten irgendwie Verpflegung und Wasser zu kriegen, werden übers Ohr gehauen, schlagen mehr oder weniger zurück, kehren mit Reichtümern daraus zurück, befreien in irgendwelchen anderen der freien Städte, wie sie heißen im Prinzip, irgendwelche Sklaven
zurück
oder kaufen sich im Prinzip einen Sklaven her.
Zurück in Westeros sind Gerüchte umhergegangen, dass sich von den Targaryen wieder irgendwas regt und ob man die nicht einfach mal umbringen lassen sollte. Sicherheitshalber.
Kann ja mal vorkommen. Naja, und es werden einige Attentäter geschickt, die im Prinzip Daenerys umbringen sollen. Das scheitert nur, mehr oder weniger.
Wie kann es denn weniger und ein bisschen weniger scheitern? Oder mehr und viel mehr?
Das überlasse ich dir als Hausaufgabe.
Nochmal nachzuschauen.
Ist nur so ein bisschen nicht tot. Also so
Röchel tot, Mausetot.
Nein, ich meine, das Attentat, da kannst du noch mehrere Arten scheitern. Das Ziel stirbt nicht, du wirst erwischt. Du wirst erwischt und erzählt, wer dich geschickt hat.
Also wenn wir, wenn wir hier von ein bisschen tot reden, gehen wir doch wieder in den Norden.
Also wir hatten, lass uns kurz abschließen, wir hatten A Song of Ice and Fire. Und wir kommen gerade aus der Wüste. Lass uns doch, ich meine, diese Serie macht so viele Seitenschläge, dass dieser Hinweis eigentlich komplett sinnfrei ist.
Gehen wir nochmal in den Norden. Die Frage ist, in welchen Norden? Gehen wir erstmal ganz in den Norden. Was nicht richtig tot ist, kann von, ja, im Prinzip magischen Mächten auch wieder dazu animiert werden, mit im Prinzip zu wandern. Mit als Heer wieder aufzustehen. so viel zum Thema ein bisschen tot. Wenn du möchtest, dass jemand tatsächlich nicht mehr aufsteht, schlag ihm den Kopf ab oder verbrenne ihn, noch besser.
Am besten beides, nur zur Sicherheit.
Nur zur Sicherheit. In beliebiger Reihenfolge?
Na, wenn du ihn ordentlich verbrannt hast und den Kopf abschlagen, ein bisschen schwierig.
Aber einfacher.
Ja. Schwierig, aber einfacher. Ja. Ja. Klingt seltsam, ist aber so.
Weit im Norden kannten wir bisher die Wildlingsdame Osha, die gezeigt hat, dass sie nicht so wild ist, wie die Gerüchte im Süden über sie eigentlich erzählen, als ein barbarisches Volk, sondern die hat ihre eigenen moralischen Maßstäbe.
Sie ist Stehaufmännchen, sie will überleben.
Sie kennt eine gewisse Form von Loyalität, auch wenn sie ganz anders ist, als diese Hierarchie geprägt im Westeros.
Eine der Sachen ist auch wieder relativ klar. In den zivilisierten Ländern sind viele Dinge selbstverständlich, wie zum Beispiel Adelsfolge, Besitz.
Den Titel, mit dem du jemand ansprechen musst.
Oder ganz einfach den Titel, den jemand hat. Den Titel, den jemand durch Erbfolge hat und dass er entsprechend auch anzusehen ist.
Die lustige Geschichte ist ja als
die Wildlinge, was weiß ich, hinterfragen sowas, verstehen nicht warum. Warum soll ich dich Lord nennen, wenn dein Vater Lord ist? Dann bist du es doch nicht.
Ja, und die lustige Geschichte, wer noch auf die Nase fliegt, ist Arya Stark in Gefangenschaft bei Tywin Lannister, die ihn mit seinem korrekten Adelstitel anspricht, und zwar den Titel von adelig nach adelig. Wie heißen die eigentlich? My Lord und My Lord?
Das eine ist eine Verschleifung des ungebildeten Volkes, dass es richtig zu machen versucht, aber nicht so richtig weiß, wie es geht und deswegen es halt falsch macht. Sie weiß halt, wie es richtig geht und ohne sich darüber bewusst zu sein, sagt sie bestimmte Dinge einfach korrekt, die ein armer Dienersmann oder einfache Magd wahrscheinlich nicht besser wüsste.
Es gibt noch eine andere Magd, die sich schlecht schlägt und die ist bei Tyrion.
Das ist wohl eine Hure, die ja irgendwo in einem Heereslager seines Vaters im Prinzip aufgetan hat und eigentlich in der Nacht, bevor er vom Vater in die Schlacht geschickt wurde, damit er mehr oder weniger entweder bestraft oder vielleicht sogar dabei umkommen solle, ja, was weiß ich, noch so seine letzte Nacht verbringt. Und dann war nachher diese letzte Nacht nicht die letzte Nacht, weil er halt, wie du schon vorhin mal gesagt hast, von einem Hammer irgendwelcher Wilden beim Laufen in die Schlacht getroffen wurde und deswegen irgendwie bewusstlos im Matsch landete und den Kampf verschlafen hat.
Das ist das Problem bei Friendly Fire.
Das kann ja mal passieren.
Ja, also diese ganzen Leute, die irgendwo aufgrund ihrer Herkunft auffallen. Arya versucht dann, Arya muss sich ja später outen, dass sie lesen kann. Und Tyrion so, was macht euer Vater? Steinmetz. Ah, ein sehr gebildeter Steinmetz. Natürlich.
Wieso kann ein Steinmetz, er ist der, glaube ich, einzige Steinmetz, von dem ich gehört habe, der lesen kann. Hat er sich selbst beigebracht?
Die Gegenfrage war, kanntet ihr etwa viele Steinmetze?
Vorsicht. Ich unterhalte mich gerne mit dir, aber Vorsicht.
Wir wollten eigentlich ganz in den Norden. Wir sprachen über die Wittlingsdame Osha, über Adelstitel, sind abgeschweift, wo das wieder auffällt. Es gibt eine wunderbare, schöne Szene, da hat mich in der Naturkultur darauf aufmerksam gemacht. Und zwar ist das, als Sansa und Margaery durch den Garten laufen und she shall make the best of her circumstances. Und dann sieht man diese wunderbare Folge, wer Margaery so ein richtig schönes kalifornisches Englisch redet und Sansa so ein British Englisch in den gleichen Satz nochmal wiederholt. Mit einem komplett anderen Akzent.
Welchen?
British, tief British. Mhm. Ich glaube sogar Scottish.
Hm. Weil einen britischen Akzent gibt es ja nicht. Also.
Und doch einen und einen anderen und...
Ich meine, außer du sagst natürlich, den der Maggie Thatcher gesprochen hat, das war der einzige britische Akzent. weil die war ja englischer als die Queen.
Sie hat sich viel Mühe gegeben.
Vermutlich.
Wollten wir im Norden um die Mauer kommen. Bisher kennen wir nur den Sicht des Südens auf den Norden und der sind ein paar verwahrloste Wildlinge und eine Festungsanlage, die bereits seit Jahren überflüssig ist, die eigentlich keiner mehr ernst nimmt. Aber im Norden formiert sich eine Armee und die werden wir später über Jon Snow sehen. Und diese Armee ist nicht etwa ein Volk, sondern diese Armee sind Menschen, andere Menschen, nochmal Hügelriesen, irgendwie so Leute, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen würden, wenn sie könnten.
Also man muss es so sehen, jenseits der Mauer ist eigentlich nochmal ein relativ großes Land. Es ist fast alles in Schnee eingehüllt, es ist alles sehr kalt. Da sind verschiedene Völker. Da sind die Steinmenschen, die Hügelmenschen, die was du gerade so alles aufgezählt haben. Und es gibt aber einen, der tatsächlich die eint. Ein ehemaliger Grenzer von der Mauer, der im Prinzip abtrünnig geworden ist, der denen erzählt hat, und im Prinzip ihnen die Wahrheit erzählt hat, dass wenn sie sich nicht miteinander zusammenschließen und in Richtung Süden marschieren, sie schlichtweg sterben werden. Weil eine weitere Partei, nämlich eine magische Fraktion, quasi jetzt wieder aufwacht nach tausendjährigem Schlaf und alles überrennen wird, was noch da ist.
Erwähnen wir noch kurz Sam und Goldi und Castor.
Castor ist also auch ein Wildling, man könnte sagen, so sein eigener kleiner Lord in seinem eigenen kleinen Dorf, das im Prinzip nur aus seinem Gehöft und seinen vielen, vielen Ehefrauen besteht, die wahrscheinlich größtenteils auch seine Töchter sind. Was passiert eigentlich mit seinem männlichen Nachwuchs?
Das ist nicht bekannt und normalerweise wird auch nicht nachgefragt. Dummerweise wird Jon Snow in der Nacht vom Geschrei eines Kindes wach und läuft durch den Wald. Und dort sieht er etwas, das mir nicht ganz aufgefallen ist. Er sieht Craster mit einem Kind, einer Schemen im Wald, dem er es übergibt und danach spürt er einen Schlag auf den Kopf und wacht am Morgen wieder auf.
Was ist hier los? Letztendlich, Craster hält sich die bösen Mächte vom Leib, indem er seine männlichen Nachkommen opfert. Er hat ein Arrangement mit den weißen Wanderern.
Wir wissen nicht, ob du siehst nicht so viele davon. Es könnte auch nur einer sein.
Wir wissen es nicht so genau, das ist richtig. Wir wissen vieles eigentlich über lange Zeiten nicht so genau. Es wird über die Zeiten kommt sehr vieles erst raus.
Die Armee ist, also die Grenzgänger sind auf dem Weg nach Norden, um die Armee auszuspionieren, die sich da formiert. Wir kommen da an Crasters Gehöft vorbei. Da sieht man zum ersten Mal den Hofstaat Craster.
Der Lord Commander der schwarzen Festung an der Mauer macht dort häufiger Rast und treibt häufiger mit Craster Handel, frischt Vorräte auf, tauscht Informationen aus und sieht über die moralischen Grundsätze, die man in Westeros hätte, zu einem guten Teil darüber hinweg. Was hier so teilweise mit angeklungen ist, krass, das Verhältnis im Prinzip zu den weißen Wanderern geht ein bisschen über eigentlich zu einem weiteren Thema, nämlich Religionen in diesem ganzen Mammutwerk.
Oh, kriegst du die sieben zusammen?
Ach, du meinst jetzt die geläufige Religion. Also im Westeros selber haben wir erstmal verschiedene Religionen vertreten. Wir haben einmal die alten Götter. Die alten Götter des Nordens sind vertreten durch die mehr oder weniger Wehrholzbäume, durch die sie im Prinzip in denen sie wohnen im Prinzip und durch die, die man zu ihnen beten kann. Sie sind aber von anderen Religionsangehörigen teilweise im Süden fast flächendeckend abgeholzt worden. Die Religion, die dort relativ verbreitet ist, ist die ist der Glaube an die Sieben. Die Sieben sind der Vater, eine Art Zeus-Figur, dann erstmal der Schmied, der Krieger und der Fremde. Und dann hätten wir die Mutter, die Jungfrau und das alte Weib. Das sind die sieben Figuren. Der Schmied ist im Prinzip der Gott der Arbeit, der Arbeiter. Der Krieger, der Gott des Kampfes. Der Fremde, im Prinzip eine Versinnbildlichung des Todes. Die Mutter im Prinzip in der Schöpfung im Prinzip die alles hervorbringt. Die Jungfrau, das Unschuldige. Granny, die Weisheit.
Was sagen wir dem Tod? Nicht heute.
Nein, das ist eine andere Religion, von der du gerade wieder sprichst. Das ist etwas, das aus Bravos stammt, was von einem, sie nennen ihn den Tanzlehrer von Aria, der ja im Prinzip Schwert- und Kampfunterricht gibt, auf Auftrag im Prinzip ihres Vaters, was der ihr im Prinzip gesagt hat, es gibt nur einen Gott und das ist der Tod. Und was sagen wir dem Tod? Nicht heute.
Wir haben noch eine weitere Figur aus Bravos. Wir erkennen, es ist eigentlich die Staffel 3 nur zwei Personen, den Tanzlehrer von Aria. Und wir kennen einen, der ja bei der Flucht behilflich ist, Chekin Hagar, der Mann mit den vielen Gesichtern.
Ja, das wissen wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig. Chekin Hagar, eigentlich hat sie ihn erst irgendwo gerettet und irgendwo hat er nachher mit ihr ein Arrangement getroffen, da sie im Prinzip drei Leute vor dem Feuer gerettet hat. Und er Anhänger des roten Gottes ist. Und der rote Gott verlangt im Prinzip nach seinem Recht. Man hat ihm drei Leben genommen, nun muss man ihm drei Leben geben. Also fragt er sie nach drei Namen, die er quasi für sie umlegen soll. Und letztendlich wird daraus auch so eine Art Kooperation zwischen Aria und diesem Chekin Hagar. Und was kann man da sonst sagen im Prinzip?
Er verabschiedet sich nachher von ihr, ich hätte dich jetzt gern mitgenommen, um dich zu unterrichten, aber da du erstmal deine Familie suchen willst oder wichtige beachtest, hier ist eine Münze. Wenn du je nach Bravos kommst und wiedersehen möchtest, gib diese Münze einem Fremden und sprich Valar Morghulis.
Was ist Valar Morghulis?
Die Frage auf Valar Dohaeris.
Was ist Valar Dohaeris?
Valar Morghulis, all men must die.
Und was ist Valar Dohaeris?
Fragen wir ins Publikum.
Alle Menschen müssen dienen.
Die Antwort, ja.
Ich hätte das jetzt zwei Stunden lang merken sollen.
Ich verstehe gar nicht, warum du so unterhofft sein kannst, dass dein Gedächtnis darunter leidet.
Es liegt einfach am Thema. Also.
Ja, ich finde auch, dass wir die Erwachsenen-Szenen in dieser Serie viel zu wenig ausschmücken. Da wird unser Publikum auch viel besser bei Laune bleiben.
Ach was, die können sich...
Wir haben noch eine Gottheit nicht genannt, die ich vor der nächsten Musikpause erwähnen möchte. Der ertrunkene Gott. Wir lernen ihn zum Beispiel auf den Eiseninseln kennen.
Wir haben noch mehrere Gottheiten nicht erwähnt. Also der ertrunkene Gott ist eine Gottheit im Prinzip, der im Prinzip Seeleute, derer im Prinzip von den, oh Gott, Graufort ist einer von denen. Was sind das für Inseln? Die Felseninseln?
Die Eiseninseln.
Die Eiseninseln. Dort heißt es im Prinzip, du musst erst sterben, und wieder auferstehen im Prinzip, damit du zur wahren Größe wirst. Also, was tot ist, kann niemals sterben.
Das macht der Theon durch.
Das ist so eine Art wie Taufe im Prinzip. Die Leute werden tatsächlich ertränkt und dann wiederbelebt und dann sind sie im Prinzip bereit für das, was kommt.
Wir haben noch eine Gottheit, die ich erwähnen möchte, der Gott des Feuers. Wir kriegen vom Gott nichts mit, aber der Gott hat mindestens einen Priester.
Der Gott hat viele Anhänger. Es ist eine ernstzunehmende Religion. Hier kommen wir langsam wieder in die magischen Anteile mit rein. Diese Priesterin, die dort eine Rolle spielt, kann im Feuer die Gegenwart, die Vergangenheit, die Zukunft sehen, kann im Prinzip Geister und Dämonen beschwören und ja, natürlich, wie sich das gehört, sieht jede Partei, jede Fraktion sich selbst als die Gute, als die Rechtschaffende im Prinzip an. Und ja, was soll ich sagen?
Beleuchten wir nach der Pause mal so Parteien wie Margaery. Die hat ja auch eine bewegte Geschichte durch.
Ach du meine Güte.
Wir haben bisher viele Gottheiten erwähnt und auch gesagt, dass es verschiedene Hauptcharaktere gibt, zum Beispiel Ned Stark, die chronische Eigenschaft haben, einfach mal alle zu sterben oder exekutiert zu werden zum Laufe
der Serie. Überhaupt sterben relativ viele Charaktere, Hauptcharaktere in dieser Serie und es ist nicht, weil ganz einfach dieser Charakter nicht mehr die Einschaltquoten gebracht hat, sondern weil der Hauptautor irgendwo mal meinte, nur ist genug, der wird gerade zu wichtig, der könnte hier die ganze Handlung in eine ganz bestimmte Richtung bringen, drehen wir doch einfach mal wieder um.
Wie war das eigentlich mit Ross? Die soll im Buch gar nicht auftauchen.
Hier bin ich ein bisschen überfragt, weil ich nicht alle Bücher gelesen habe. Die Bücher, in denen die ich gelesen habe, da tauchte sie tatsächlich nicht aus, aber ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu spät in die Serienbüchern eingestiegen. Faszinierend ist tatsächlich, wenn wir jetzt mal Bücher und Serie vergleichen, die Bücher sind um einiges noch mal mehr in die Tiefe gehend, ein bisschen ausführlicher. Die Serie allerdings ist wie die Bücher noch mal überarbeitet und Schwächen, die in den Büchern waren, im Prinzip rausgemacht und verbessert. Man muss erwähnen, dass G.R.R. Martin tatsächlich an der Serie ebenfalls mitgearbeitet hat, sodass man die Serie tatsächlich wie eine neue Revision der gesamten Geschichte ansehen kann. Das heißt, man kann eigentlich sowohl die Bücher erst lesen als, und dann die Serie, als auch umgekehrt. In beiden Fällen hat man was davon.
Also falls jemand am Freizeitüberschuss leidet, ist das ein guter Vorschlag. Anderenfalls gibt es jetzt auch unseren Radiosendungs-Spoiler. Und ich wollte einfach mal weiter spekulieren. Immerhin habe ich mich spekulieren, diese Serie bisher noch gar nicht weitergebracht. Wir haben zwei Hauptcharaktere, die nicht gestorben sind. Das eine ist Tyrion. Zum Ende der dritten Staffel lebt er noch.
Also wir reden nur davon, wie weit es gerade als Fernsehserie rausgekommen ist. Wir wissen ja, wollen hier nichts darüber aussagen, was später noch passiert.
Ja, ich habe den Fehler gemacht, im vierten Teil im Adelsverzeichnis zu blättern, weil ich den Namen von einem Charakter vergessen hatte. Also der vierte englische Teil hat 70 Seiten Anhang, in dem die Adelsfamilien erklärt sind, die daran teilnehmen.
Eigentlich jeder Band hat einen Anhang, in dem die ganzen Leute im Prinzip, die dort vorkommen, irgendwo erklärt sind. Und jedes Mal sind es an die 70 Seiten, die mal das Ganze auf aktuellem Stand bringen. Nur im Prinzip, wer ist hier drin?
Ich mag tatsächlich die
Geschichte. Dieser Stelle fürchte ich, müssen wir abbrechen, weil unsere Sendezeit irgendwie vorbei ist.
Ja, ich mag die Geschichte aufgrund ihrer unheimlichen Komplexität. Mhm. Sie ist nicht der lineare Gang einer Soko-Soap.
Mhm. Ach was, das ist Denver Clan mit Schnee, also bitte.
Ja, und mit Wüste. Ich würde sagen, machen wir an der Stelle vielleicht nochmal in einer weiteren Sendung weiter und verabschieden für uns für heute Def Radio.
243.
3 hoch 5?
3 hoch 5, klasse Zahl.
Ciao.